Hekigan Rokku Nummer 29. Daisuis, es wird mit den anderen vergangen sein. Das Beispiel. Ein Mönch fragte Daisui: Wenn das Kalpa-Feuer aufflammt und der große Kosmos zerstört ist, möchte ich wissen, ob es vergeht oder nicht vergeht. Sui sagte, es wird vergehen. Der Mönch sagte, dann wird es mit den anderen vergangen sein. Sui sagte, es wird mit den anderen vergangen sein. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Der Mönch fragt nach der Kosmologie. Also am Ende eines jeden Weltzeitalters, am Ende eines jeden Kalpas, in buddhistischer, in Mahayana-Vorstellung. Wenn das Kalpa beendet ist, gibt es ein großes Feuer und das brennt alles weg, restlos. Und das Kalpa ist vorbei. Es ist so ähnlich wie Ragnarök in der Edda. Ein Weltenbrand am Ende, der alles zerstört. Und danach beginnt das nächste Kalpa. Aber am Ende kommt dieses große Kalpa-Feuer und zerstört alles. Das Gegenstück zum Urknall. Also möchte der Mönch mit seinem Meister über buddhistische Kosmologie diskutieren? Ist das so eine Art Astrophysikgespräch? Wie ist das so mit schwarzen Löchern oder so? Wahrscheinlich eher nicht. Und wie es üblich ist, man spricht in dieser Situation nie über seine eigenen Probleme. Also man fragt mich, mir geht's schlecht oder so, ganz selten. Sondern man erzählt irgendeine Geschichte, in die man das einbettet, was man für ein Problem hat, um sich nicht zu outen als jemand, der ein persönliches Problem anspricht. Dafür ist eigentlich kein Platz in dieser Tradition, in dieser Kultur. Das Kalpa-Feuer flammt auf, der große Kosmos wird zerstört. Ich möchte wissen, ob es vergeht oder nicht vergeht. Das kann ihm ja eigentlich egal sein, ob es vergeht oder nicht. Ist es aber nicht. Eigentlich möchte er wissen, ob er selbst vergeht oder nicht, wenn das Kalpa-Feuer aufflammt. Am Ende des Kalpas, in einer fernen Zukunft. Ein Kalpa dauert ja sehr lange. Ein Also eines der Gleichnisse ist ja, dass es einen Diamantberg gibt und alle 1000 Jahre kommt ein Vogel vorbeigeflogen und pickt einmal kurz oben am Gipfel des Diamantberges. Und wenn dieser Vogel, der alle 1000 Jahre kommt und kurz am Diamantberg mit seinem weichen Schnabel pickt, den Diamantberg, der recht hart ist, abgetragen hat, ist das Kalber vorbei. Also muss der Mönch sich eigentlich nicht die Frage stellen, ob sich das Ganze zu seinen Lebzeiten abspielen wird. Ziemlich unwahrscheinlich. Und trotzdem geht es ihm genau darum. Eigentlich beschäftigt sich der Mönch mit der Tatsache, dass er selbst sich hilflos fühlt, ausgeliefert, abgetrennt, vergänglich, sterblich, dass sein Leben endlich ist, was ihm jetzt klar geworden ist und wie er da denn jetzt rauskommt aus der Nummer mit dem Sterben. Die Lehre des Buddha ist doch die Lehre, die sich damit beschäftigt, mit dem Leiden, mit Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Also ist ja eigentlich dazu da, sich mit diesem Problem zu beschäftigen und eine Lösung dafür zu finden. Im Theravada, im Pali-Buddhismus, gibt es nichts, was der Vernichtung nicht unterliegt. Es gibt teilweise Beschreibungen des Nirvana. Das Nirvana wird als todlos beschrieben. Aber es ist nicht so ganz klar, was das eigentlich ist. Ist das ein Zustand? Oder ist das ein Ort? Oder ist das ein Nicht-Ort oder ein Nicht-Zustand? Ist das eine Verneinung von allem? Schwierig zu sagen. Und die Beschreibungen des Nirvanas sind dann interessanterweise fast wortwörtlich, fast zitiert die gleichen, die die Gegenbewegung des Buddhismus, der Brahmanismus, für das Brahman benutzt. Unzerstörbar, unendlich, unsterblich, absolut. Aber trotzdem ist es im Theravada oder im Pali-Buddhismus vollkommen klar. Sogar der Körper des Buddha musste vergehen, sogar der Buddha musste vergehen. Alles ist vergänglich, nichts kann dem entgehen. Im Mahayana ist das etwas anders. Im Mahayana gibt es die drei Körper eines Buddha, drei Aspekte von Buddhaschaft. Und einer davon ist der Dharmakaya. Der Dharmakaya hat jetzt wieder ungefähr die gleichen Eigenschaften wie das Brahman. Der Dharmakaya ist absolut, unbegrenzt, unzerstörbar, unveränderlich, rein, vollkommen. Was der Mönch eigentlich wissen möchte, ist, was ist mit diesem Dharmakaya. Natürlich ist er nicht blöd. Er weiß, dass sein Körper vergehen muss. Vollkommen klar. Hat das wahrscheinlich schon jetzt mitgekriegt. Dass er älter wird. Aber gut. Der Körper ist vielleicht nicht das Wichtigste. Was ist mit dem Dharmakaya? Ist es nicht so, dass der Dharmakaya unzerstörbar ist? Heißt es nicht letztendlich auch, dass ich Anteil habe an der Unsterblichkeit? Komme ich nicht letztlich aus dieser ganzen Nummer raus? Also, die Frage ist eigentlich, wenn der Dharmakaya, der ja unzerstörbar ist, sogar das Kalpa-Feuer überlebt, dann ganz bestimmt den Tod meines physischen Körpers. Also, sollte ich meine Anhaftung an meinen physischen Körper aufgeben und auf den Dharmakaya richten, bin ich dann in Sicherheit. Nach buddhistischer Theologie oder Philosophie oder Kosmologie gibt es darauf eigentlich nur eine Antwort. Der Dharmakaya ist unzerstörbar. Das heißt, dem machen auch irgendwelche Kalpa-Feuers nichts aus. Das ist, man könnte sagen, die erste Ursache, das grundlegendste Prinzip und alle Dharma-Zeitalter, alle Kalpa-Feuers oder sowas spielen sich auf der Oberfläche des Dharmakaya ab. Der wird davon nicht betroffen. Und das wäre jetzt theoretisch auch die richtige Antwort, die Daisui hätte geben können. Nein, natürlich. Alles geht kaputt, alles wird zerstört, alles wird restlos verschwinden, alles bis auf den Dharmakaya. Aber das sagt er nicht. Daisui sagt, es wird vergehen. Der Mönch wollte eigentlich etwas anderes hören. Er wollte eigentlich diese Bestätigung dafür bekommen, was ich gerade gesagt habe. Der Dharmakaya ist absolut. Der Dharmakaya ist unzerstörbar, unendlich, war immer, wird immer sein. Deswegen also die Nachfrage des Mönchs. Weil er eigentlich mit dieser Antwort nicht gerechnet hat. Weil sie eben nicht zur buddhistischen Lehre passt. Also der Dharmakaya wird wirklich mit allem anderen vergangen sein. Und so, ich wiederhole das nochmal. Ja, der wird auch zerstört. Der wird auch abfackeln und wegbrennen wie alles andere. In Setschos Gedicht steht wunderbar die Worte, er wird vergehen mit dem anderen. Aber wie ich sagte, eigentlich nach buddhistischer Lehre, nach Mahayana Lehre nicht richtig. Stimmt gar nicht, was der sagt. Warum tut er das? Warum sagt er das? Der Mönch wünscht sich eigentlich von Daisui etwas anderes als den Dharmakaya. Mit dem Dharmakaya und seinen Eigenschaften können wir nichts anfangen. Das, was uns Probleme bereitet, das sind unsere ganz normalen Anhaftungen als Menschen an unsere Menschenexistenz, an unsere Beschränktheit. Letztendlich das, was man Skandhas nennt, die Gruppen des Anhaftens. Im Dharmakaya gibt es keine Skandhas. Skandhas sind Gruppen des Anhaftens. Man könnte auch sagen, das sind die Antworten, die ich gebe, wenn jemand mir fragt, wer bin ich? Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Shakyamuni Buddha soll gesagt haben, auf die Frage, womit ich mich identifizieren soll, meine Person, was ich denn bin, im Zweifel sollte man am ehesten noch den Körper nehmen, weil der Körper eine gewisse Stabilität hat. Es verändert sich zwar auch dauernd, aber trotzdem laufen wir mit dem gleichen Körper eine lange Zeit rum. Wenn wir uns die anderen Skandhas angucken, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung, unsere Willensregung, unsere Bewusstseinszustände, die verändern sich innerhalb von Sekunden oder Zehntelsekunden. Deswegen ist es so günstig eigentlich, einen physischen Körper zu haben. Der Mönch möchte natürlich gerne seinen physischen Körper loswerden und dafür diesen Dharmakaya kriegen, der nicht kaputt gehen kann. Unzerstörbar. Aber wenn der Körper weg ist, dann hat man keinen Halt mehr. Das wird sehr schön in den Bardo-Beschreibungen erklärt. Alles, was dir in einem Bardo passiert, also in dem Zwischenzustand, zwischen dem Tod eines Körpers und der nächsten Existenz, alles, was dir da durch den Geist geht, wird spontan und unmittelbar Wirklichkeit, ohne Verzögerung. Das kann angenehm sein. Es kann aber natürlich auch die absolute Hölle sein. Das heißt, jeder negative Gedanke, jede Angst, jede Furcht, jede Aggression, alles, was man könnte sagen, an dunklem, beängstigendem in uns ist, wird spontan Wirklichkeit. Kann man sich vorstellen, als wäre man unter LSD oder Pilzen, habe ich nie ausprobiert, aber das sind die Beschreibungen. Bist in so einem Zustand und die Sachen sind sofort 100% wirklich. Du kannst sie von der Wirklichkeit nicht unterscheiden. Das ist der Grund, warum Leute aus dem Fenster springen. Die Tatsache, dass wir einen Körper haben und dass er uns meistens bewusst ist, schützt uns eigentlich davor. Also all diese Sachen sind natürlich auch in unserem Geist präsent. Die Schatten, könnte man sagen, die Ängste, bei den Tibetern durch Dämonen verkörperte negative Eigenschaften, mit denen wir uns nicht gerne identifizieren, die sind bei uns alle auch präsent, aber sie sind nicht vorherrschend. Einfach deswegen, weil die Tatsache, dass wir einen Körper haben, so viel Aufmerksamkeit unseres Geistes absorbiert, dass wir in diese Sache meistens nicht hundertprozentig reinfallen. Auch wenn wir es nicht mitkriegen, unser Körper erzählt uns ständig etwas, gibt uns ständig zum Beispiel Meldungen darüber, wie wir gerade sitzen. Wir gerade sitzen, ob wir uns ein bisschen anders bewegen sollten, ob es irgendwo zwickt, dass ich einatmen muss, dass ich wieder ausatmen muss, Sinneseindrücke und so weiter und so fort. Das alles bewirkt das Körperempfinden. Es ist einer der Gründe, warum wir so sitzen, wie wir sitzen. Warum die Sazen-Übung so funktioniert, so konzipiert ist, also dass wir unbeweglich sitzen. Warum ist das überhaupt so wichtig? Warum dieses Rumreiten auf der Sitzhaltung? Das Rumreiten auf der Sitzhaltung hat wirklich den Zweck, dieses ganze Neurofeedback vom Körper auf Null runterzudrücken, möglichst. Oder nahe Null. Dass diese ganzen Störungen verschwinden Und das lange Sitzen, das frühe Aufstehen, das Sitzen bis spätabends, dann noch dieses Ja-Sah ohne Licht, soll den Effekt haben, dass wir Kontrolle verlieren. Also einerseits steht uns unser Körper nicht mehr bei, dadurch, dass er uns ständig mit Informationen vollwirft, die verhindern, dass wir in unsere geistigen Filme reinfallen. Und andererseits ist es einfach so, dass wir die Kontrolle über unser Bewusstsein ein bisschen verlieren. Was die ganze Zeit damit beschäftigt ist, zu filtern, was durch unseren Geist geht und dauernd Sachen, die unpassend, gefährlich oder unangenehm sind, rausfiltert, wegdrängt. Das alles fällt weg, wenn man lange Zeit sitzt, müde ist, keine Kontrolle mehr hat. Das heißt, in gewisser Hinsicht könnte man sagen, es ist ein wenig ein Vorgefühl eines Bardos. Und dann hat man das. Dann taucht man so tief in die eigenen Vorstellungswelten ein, unter Umständen, dass sie total wahr sind. Dass sie nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheidbar sind oder dass sie die einzige Wirklichkeit werden. Das zeigt sich zum Beispiel auch darüber, dass die Filterfunktion unseres Geistes ausgeschaltet ist. Wenn man dann zum Beispiel auf den Boden schaut, normalerweise sagt eine Filterfunktion in meinem Geist, was das ist. Das sind Symbolen, die haben eine ganz bestimmte Richtung. Das ist Holz. Vielleicht sehe ich da so Gesichter drin, aber die sind nicht echt, weil in Wirklichkeit ist es ein Brett. Punkt. Wenn dieser Kontrolleffekt nachlässt, dann werden die Bilder wirklicher, lebendiger. Und wir merken auf einmal unter Umständen, dass unser Geist in der Lage ist, komplette Sequenzen zu synthetisieren, die nicht da sind. Erzähle ich immer gerne, ich habe irgendwann mal beim Ja-Sah eine Ente durch die Sendung gehen sehen. Andere Leute sehen goldene Füße, da wo Leute hingelaufen sind. Irgendwelche Gesichter, Sachen fangen an sich zu bewegen, was auch immer. Alles das Zeichen dafür, dass die Kontrollfunktion des Geistes verloren gegangen ist. Warum machen wir das? Warum versuchen wir wirklich so einen Zustand zu erreichen? Denn eigentlich ist das ja genau das Gegenteil von dem, was wir denken, wie Meditation funktioniert. Eigentlich, ob wir das zugeben oder nicht, haben wir meistens die Vorstellung, dass Meditation so eine Art Kühlschrank fürs Gehirn ist, für den Geist, und dass wir mit einer bestimmten Übung dahin kommen, dass das alles abkühlt, sich beruhigt und sich angenehm anfühlt. Also, dass ich einen bestimmten künstlichen Zustand erzeuge und dass ich den kontrollieren kann. Das, was uns am meisten anzieht, sind die Vorstellungen von Ruhe im Geist und Kontrolle. Denn wir haben irgendwann mal festgestellt, wahrscheinlich bevor wir anfingen mit Meditieren, dass das meiste unseres Leidens sich nicht in der Außenwelt abspielt, sondern in meinem Geist. Nicht irgendwo da draußen, sondern in unserer Abstraktion zwischen den Ohren. je nachdem, wie wir uns Geist vorstellen. Und logische Konsequenz daraus ist natürlich, also muss ich diesen Bereich unter Kontrolle kriegen. Ich brauche gar nicht die Weltherrschaft. Es kann mir vollkommen egal sein, was draußen passiert, wo irgendwo Krieg ist. Aber ich muss die Herrschaft über meinen eigenen Geist kriegen. Den muss ich unter Kontrolle kriegen. Wenn ich den unter Kontrolle kriege, endgültig, dann bin ich frei. Letztendlich ist das auch die Vorstellung, die der Mönch wahrscheinlich hat. Also er möchte gerne seinen Geist, der hin und her weht, genauso vergänglich ist wie sein Körper, eliminieren, endgültig zum Stillstand bringen, damit das Einzige, was übrig bleibt, der Dharmakaya ist. Und dann hat er zwar den Preis bezahlt, dass er alles aufgegeben hat, was Menschsein ausmacht, aber dafür tut es auch nicht mehr weh. Das heißt, obwohl er ein Mahayana-Konzept benutzt, den Dharmakaya, ist das, was er sucht, das, was die Mahayana-Leute den Hinayana-Leuten vorwerfen. Was sie ihnen letztendlich vorwerfen, ist, dass sie sagen, sie versuchen eigentlich nur einen Zustand zu erreichen, in dem kein Leiden mehr stattfindet, weil sie sich einfach auf einen völligen Nullpunkt herabsenken. Geist ausknipsen, sozusagen. Ob jetzt die Praxis in den Schulen, die man dem Hinayana zurechnet, tatsächlich in diese Richtung geht, das haben wir dahingestellt. Aber das ist letztendlich der Vorwurf. Und Hinayana hat nichts mit irgendeiner Schule zu tun eigentlich, sondern mit einer Geisteshaltung. Hinayana ist aus Mahayana-Sicht die Geisteshaltung, dass ich glaube, erst ich kann für mich alleine Befreiung erlangen. Ich kann Befreiung dadurch erlangen, dass ich mich von allem trenne, was leidet. Dass ich das Leiden einfach nur nicht mehr reinlassen muss und dann bin ich befreit. Also eine Art Selbstoptimierung. Ich muss einfach alles, was stört, ausschalten und dann bin ich frei. Das ist für uns natürlich sehr anziehend, weil es natürlich bedeutet, ich habe das voll unter Kontrolle, den ganzen Prozess. Ich kann das selbst aus eigener Kraft hinkriegen. Deswegen ist Siddhartha zum Beispiel im Westen so beliebt, weil das unserem individualistischen Geist entspricht. Ja, aus eigener Kraft schaffen, alles selber machen, 100%. Nicht auf irgendjemand anders hören, ich brauche keinen Lehrer und so fort. Wie das ja auch in Siddhartha in dem Buch vorkommt. Das spricht uns Individualisten an. Ich kann das alleine schaffen. Heißt aber letztendlich, dass sich das, was der Buddha als Hauptproblem gesehen hat, das Anhaften an meiner Vorstellung vom Ich, dass ich versuche, das mit hineinzunehmen. Das ist eine total ich-motivierte Handlungsweise und Lehre, die mich dazu bringt, so zu agieren. Ich will für mich allein Befreiung erlangen, ist das, was Hinayana ausmacht. Jeff Shaw, ein amerikanischer Zen-Lehrer, der mal hier war, sagte, von allen egoistischen Vorstellungen, welche könnte größer sein als genau diese, ich will für mich allein Erleuchtung erlangen. Niemand hat etwas davon, außer mir. Das ist ein reiner Ego-Film. Eingepackt in spirituelles Verpackungspapier. Aber es ist ein Ego-Film. Ist ja nicht schlimm. Jeder kann Ego-Filme haben. Ist ein freies Universum. Aber es führt nicht zur Befreiung. Und deswegen funktioniert dieser Weg auch nicht. Der Versuch, mich selbst zu retten, indem ich mich um mich selbst bekümmere, indem ich meinen Geist 100% kontrolliere, führt einfach nur dazu, dass mein Kreisen um mich selbst endlos fortgesetzt wird. Weil ich beschäftige mich nur mit mir selbst. Das heißt, das, was der Buddha sagt, was die Ursache des Leidens ist, mein Anhaften an mein Ich wird dadurch überhaupt nicht gemindert. Es wird nur verstärkt, es wird sublimiert und es wird auch noch unangreifbar gemacht. Unangreifbar insofern, dass wenn jemand irgendwie sagt, ich will in meinem Job mehr Kohle verdienen, scheißegal, wie es anderen damit geht, dann zeigen Leute vielleicht noch mit dem Finger auf ihn oder sie. Aber wenn jemand so etwas Spirituelles hat, das ist ja über solche profanen weltlichen Wünsche erhaben. Also ich will ins Nirvana eintreten, ist ja ein viel, viel wertvollerer, edlerer Wunsch, als Karriere machen zu wollen. In der Selbstwahrnehmung. Und natürlich glaube ich, wenn ich so etwas anhänge, dass ich auch viel weiter bin als die Leute, die Karriere machen wollen und sich ein dickes Auto kaufen wollen. Ich habe ja schon ein bisschen mehr verstanden als die. Eigentlich habe ich nur meinen Egoismus aus dem materiellen Bereich in den spirituellen Bereich verlagert und habe überhaupt nichts verändert. Das ist der Grund, warum Daisui wahrheitswidrig dem Mönch sagt, es wird vergehen. Der Dharmakaya wird vergehen. Das, woran du dich gerne festhalten möchtest, wird vergehen. Das wird nicht funktionieren. Dieser Ort in deinem Ego, dieser kleine Kern, den du suchst, ein erbsengroßes Stück Sicherheit nur für dich im großen Universum, das gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Und der Mönch möchte das nicht hören. Wie? Gibt es nicht. Das ist doch buddhistische Lehre. Und so wiederholt. Das gibt es nicht. Tausende von Meilen wanderte er vergeblich auf der Suche nach einem Meister. Das kann uns genauso gehen. Vergebliche Suche, tausende von Meilen. Warum? Also, Lehrer gibt es genug. Das müssen gar keine spirituellen Lehrer sein, sondern Lehrer sind die Sachen, die uns begegnen. Und das, was uns begegnet, unterrichtet uns die ganze Zeit. Die Lehre des Buddha, den entscheidenden Teil, kann man auf eine DIN A4 Seite schreiben. Wenn du leidest, projiziere das Ganze nicht darauf, dass irgendwelche Sachen in der Außenwelt schief laufen, sondern finde heraus, was deine Verstrickung darin ist. Was sind deine Anhaftungen? Was sind deine Abneigungen? Was sind deine Widerstände? Und versuche die wahrzunehmen. Weil wir dem Leiden entgehen wollen, glauben wir immer, der Ausweg ist, dass wir es nicht wahrnehmen. Augen zu machen, letztlich. Deswegen glauben wir auch immer, es funktioniert, uns abzugrenzen, uns abzutrennen. Aber genau dieses Abtrennen, genau dieses Nicht-Wahrnehmen, dieses Leiden betäuben wollen, bedingt, dass es nie aufhört. Das Einzige, was funktioniert, ist, sich dem öffnen, was tatsächlich ist. Die Lehren, die uns die Welt gibt, wirklich zu hören. Das heißt, zum Beispiel Dinge, die ich nicht ändern kann, ertragen. Ertragen, dass es Schmerzen gibt. Ertragen, dass ich älter werde, Krankheit, Tod auf mich zukommen. Die Befreiung besteht nicht darin, irgendeinen Ort zu finden, wo es das nicht gibt, sondern die Befreiung besteht darin, diesen Ort meines Erlebens nicht zu verlassen. Wenn ihr am Ende des Sessions wieder rausgeht, in die Welt der normalen Menschen, könnt ihr euch überlegen, wenn euch diese Lehrer begegnen, jemand, der euch die Vorfahrt nimmt, jemand, der laut rumschreit, der euch nervt, ob ihr in der Lage seid, diese Lehre anzunehmen oder ob ihr weiter 1000 Meilen auf der Suche nach irgendeinem Lehrer im Himalaya suchen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß auf der Suche. Vielen Dank.